Wir kommen heute Abend zur Textbesprechung des Epheserbriefes nach der Einleitung von gestern Abend. Der Text beginnt mit einem Briefeingang. Der Brief hat eine Tür, ein Foyer, einen Eingang, bevor man in den Hauptteil kommt, wie ein Haus. Dieser Eingang hat die Form eines Grußes und, wie bei manchen Briefen zur Zeit des Neuen Testamentes, hat es hier einen Grüßenden, in diesem Fall nur einen, manchmal hat es mehrere, dann hat es die Gegrüßten, manchmal nur einen Gegrüßten, hier hat es mehrere, und dann hat es das Grußwort. Und alle drei Elemente dieses Eingangsgrußes sind von besonderer Bedeutung. Aber wie gestern Abend gesagt, ich gebe ja in diesen Tagen eigentlich nur eine Einführung in den Epheserbrief und kann also nicht bis ins letzte Detail alles besprechen. Aber es lohnt sich, weiter an diesem Brief zu arbeiten, vielleicht mit Hilfe dessen, was in diesen Tagen weitergegeben wird. Wer grüßt hier? Es ist Paulus, ein Apostel. Er ist auch zu gleicher Zeit der Schreiber. Das merkt man, wenn man zu Kapitel 3 kommt. Ich, Paulus, sagt er. Paulus grüßt hier und nennt sich Apostel Jesu Christi. Was ist ein Apostel? Das ist ein Fremdwort, kommt aus dem Griechischen, wird inzwischen bei uns deutsch ausgesprochen, aber es ist ursprünglich ein griechisches Wort, das wir jener Sprache entlehnt haben. Und dort ist es jemand, nicht nur ein Christ oder ein christlicher Mensch, sondern jemand, der für eine bestimmte Zeit aus dem Fluss seines bisherigen Lebens geholt wird und dann von jemandem, oder vielleicht von einer Gruppe von Menschen gesendet wird für einen bestimmten Auftrag. Und während der Erfüllung dieses Auftrages, während der Durchführung dieses Auftrages, steht seine Tätigkeit ganz im Zeichen des Sendenden. Er macht nicht seine eigene Sache. Er geht nicht seinen eigenen Auffassungen nach, sondern seine ganze Tätigkeit ist die Tätigkeit eines anderen. Er repräsentiert diesen und führt dessen Auftrag durch. Er ist also nicht sein eigen. Wenn jemand sich Apostel nennt, dann ist er ein Diener. Ein Diener der Auffassungen und des Auftrages eines anderen. In diesem Fall ist das Jesus Christus. Es gab zu jener Zeit verschiedene Apostel. Es gab Delegierte von Gemeinden, die nannte man im Griechischen auch Apostoloi, das heißt Apostel. Aber dann gab es zwei Gruppen von Aposteln, die sind für uns von besonderer Bedeutung. Es waren die ersten Apostel von Jesus Christus, die ihre Botschaft direkt von ihm bekamen, die gleichzeitig dadurch Propheten waren. Und diese haben uns, zum Teil haben diese uns, unser neues Testament gegeben. Zum Beispiel Matthäus, der ein Jünger Jesu war und von ihm gesandt wurde, also aus einem Jünger zu einem Apostel wurde. Und da ist Johannes und Paulus, das waren solche, die ihre Botschaft direkt von Jesus Christus bekamen. Einige, bevor er starb, einer, nachdem er wieder auferstanden war, das war der Paulus. Dann gab es andere Apostel, die ebenfalls so genannt wurden, aber nicht die gleiche Qualität hatten. Sie haben dieselbe Arbeit getan, nämlich haben sie die Botschaft von Jesus Christus verkündet. Vor allem dort, wo Jesus Christus noch nicht genannt war. Sie tun die großen Schritte in der Verbreitung des Evangeliums in dieser Welt. Die taten also dieselbe Arbeit, aber die hatten nicht dieselbe Bedeutung, weil sie ihre Botschaft von anderen Menschen bekommen hatten. Im Gegensatz zu diesen ersten Aposteln, die ihre Botschaft direkt von Jesus Christus bekommen hatten. Die ersten Apostel, die konnten sagen, wenn sie sprachen, dann hatte Jesus Christus gesprochen. Das konnten nicht die anderen Apostel sagen. Sie zitierten zwar, was andere sagten, aber manchmal waren es auch eigene Gedanken, die hinzukamen. Aber wenn Paulus schreibt oder predigt, dann ist das direkt Wort Gottes, so wie wenn Jesus selbst dort gestanden wäre und gepredigt hätte. Ein solcher Apostel ist Paulus. Ein Apostel der zweiten Kategorie war zum Beispiel Barnabas, sein Mitarbeiter, ja älterem Glauben als Paulus, aber doch nicht von derselben Qualität, das heißt von derselben Autorität. Nicht, weil er nicht so fähig vielleicht gewesen war, sondern weil Gott ihn nicht dazu gerufen hatte. Timotheus und Titus sind ähnlich. Solche Apostel wie Barnabas, wir nennen sie heute Missionare, das wären damals die andere Gruppe von Aposteln gewesen. Also es gibt diese Gruppe immer noch, nur nicht mit derselben Qualität oder Autorität, die man damals hatte. Wenn nun Paulus sich Apostel nennt, dann heißt das, dass hier nicht nur ein Missionar spricht, wie man sie heute noch hat, sondern dass hier jemand spricht, der Gottes Wort direkt weitergibt. Wenn dieses hier so am Anfang steht, dann will das heißen, dass dieses Schreiben Wort Gottes ist. Wort Gottes für die, die diesen Brief in Empfang nehmen. Paulus ist ein Apostel Jesu Christi, von ihm gesandt. Jesus hat ihn selbst gerufen. Er sagt dann, durch Gottes Willen. Das hat Gott schon so geplant, so wie Gott das Heil plante und durch Jesus Christus durchführte. Jesus sagte selbst, auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Das kam aus der Quelle des Himmels, Gottes. Und Jesus war gesandt, um diese Liebe Gottes bis zum Kreuz durchzuziehen und dann durch die Auferstehung und Himmelfahrt weiterhin. So ist es auch Gott, der dann die Verbreitung des Evangeliums leitet, durch Jesus Christus durchführt, durch den Heiligen Geist und durch Apostel, die dazu gebraucht werden. Paulus ist Gesandter Jesu aufgrund des Planes Gottes, durch den Willen Gottes. Das war schon lange so geplant und Paulus weiß sich hier wirklich von Gott gerufen. Wenn es heißt, durch Gottes Willen, dann ist das zum zweiten Mal, dann soll das zum zweiten Mal hier gesagt sein für die Leser, dass hier ein sehr autoritativer Brief vorliegt, den sie wirklich ernst zu nehmen haben. Und dann kommen die Gegrüßten. Sie bekommen auch verschiedene Bezeichnungen. Sie heißen einmal Heilige, Heilige, die in Ephesus sind. Das fällt auf, wenn man weiß, was für eine Stadt das damals war. Wenn ich zum Beispiel sage, es gibt in Hamburg Heilige, dann wissen Sie, was das heißt, ja? Hamburg und Amsterdam, das sind auch so Hafenstädte, die für ihre große, furchtbaren Sünden berüchtigt sind. Das war schon immer so. Und wenn in solcher Stadt des Schmutzes, der Sünde, der Finsternis, und in Ephesus hat es dazu noch einen sehr starken Götzendienst gehabt, der die Menschen in einen finsteren Bann zog, wenn das der Fall ist, und Gott dann durch Paulus schreiben lässt, an diesem dunklen Ort hat es heilige, helle, reine Menschen, dann ist das etwas Schönes, etwas Besonderes. Aber das kommt nur durch die Gnade Gottes. Das haben die nicht von sich selbst so weit gebracht. Was war ein Heiliger in jener Zeit? Inzwischen ist das Wort etwas verdorben und man hat schiefe Vorstellungen von diesem Begriff. Aber damals war das jemand, der Gott ganz gewidmet, geweiht, hingegeben war. Gott selbst wird in der Bibel der Heilige genannt. Das heißt, der, der sich selbst zugewandt ist. Er steht alleine da und niemand kommt ihm nahe. Er ist der Alleinheilige, der Alleinstehende in dieser Hinsicht. Niemand ist so rein wie Gott. Aber dann hat es andere Heilige gegeben, die Gott geschaffen hat. Das waren die Engel. Die werden im Alten Testament Heilige genannt. Auch im Neuen Testament können sie so genannt werden. Die sind rein, aber vor allem Gott zugeordnet für seinen Dienst. Heilig hieß eigentlich im Alten Testament Gott zugewandt, für ihn da. Das ist ein Wort, das Eigentum zum Ausdruck bringt. Jemand gehört einem anderen, ähnlich wie Apostel. Heilig geht aber noch weiter. Also, diese Menschen, die diesen Brief zunächst bekommen, sind heilige Menschen, ganz Gott ausgeliefert, ihm zugeordnet. Sie waren keine Engel, sie waren nicht Götter wie Gott, sie waren Menschen. Wieso waren sie heilig? Weil Gott sie umgedreht hatte. Sie wohnten in Ephesus oder an anderen Orten in der Umgegend, im ganzen Hinterland von Asien. Menschen, die im Götzendienst verfangen waren. Menschen, die der Ausschweifung hingegeben waren. Das Griechentum der damaligen Zeit war eine schmutzige Kultur. Die Kultur ist verherrlicht worden durch philosophische Einflüsse hier im Westen vom Griechentum her. Aber diesen Adel muss man bestreiten. Das Griechentum war eine heidnische Kultur. Es hatte einiges interessante, hervorragende, adelige, könnte man sagen. Aber vor Gott war es eine sehr sündige Natur. Man kannte nicht die Begriffe der Vergebung und der Freundlichkeit, der Gnade, der Barmherzigkeit. Die mögen hier und da noch als Reste irgendwo gewesen sein. Aber die ganze Bevölkerung selbst kannte solche Gedanken nicht. Homosexualität, Ausschweifung, Unmoral und so weiter waren an der Tagesordnung. Ich will jetzt nicht eingehen auf die Auffassungen auch von Philosophen, die hier den Weg wiesen. Manchmal hatten die gute Gedanken, aber auch Platon und Aristoteles hatten manchmal sehr, sehr kümmerliche Gedanken über den Wert der Frau oder den Wert des Menschen und so weiter. Hingegen hatte Gott sich bereits in einem kleinen Volk, etwas östlich von dort, südöstlich, im Land Israel geoffenbart und schon lange vorher durch Propheten und dann durch Jesus Christus, und jetzt kam eine neue Luft von dort, eine Luft, die vom Himmel kam. Und wo Menschen von dieser Botschaft erfasst wurden, da wurde ihr Leben gereinigt. Sünden wurden vergeben, das Gewissen wurde neu. Man vergaß das Alte. Man tat neue Schritte in der Ethik, neue Schritte im Denken. Man lernte ganz anders zu denken. Neue Beziehungen entstanden, Festigkeit in der Ehe, Anerkennung des Wertes eines anderen Menschen. Junge Burschen wurden ganz anders gesehen, nicht nur als Mittel zur Lust, sondern als Menschen. Ganz andere Lebensweisen entstanden, gerade auch in Ephesus. Und wenn Paulus Heilige schreibt, dann hat das eine Bedeutung. Das ist nicht nur eine Vokabel, die man so schnell hinter sich kriegt, wenn man einen Brief in 5 Minuten oder in einer halben Stunde durchkriegen will. So lange dauert es etwa, diesen Brief zu lesen. Heilige in Ephesus. Fackeln an einem dunklen Ort, heißt das. Und dann heißen sie Treue. Vielleicht steht in ihrer Übersetzung Gläubige. Nun, das wäre eine mögliche Übersetzung. Das griechische Wort kann Verschiedenes bedeuten. Es kann heißen, jemand, der überzeugt wurde von Tatsachen. Nach Überlegung wird er überzeugt. Es kann sein, jemand, der vertraut. Er vertraut einer Person, er vertraut auf etwas, das gesagt wurde. Es kann aber auch jemand sein, der treu geworden ist. Treu einer Botschaft, treu einer Person, einer Richtung, einer Richtlinie. In diesem Sinne wird es wahrscheinlich hier aufzufassen seien. Ich habe auch jetzt nicht die Zeit, das zu begründen, aber es liegen Gründe dafür vor, dass man hier eher Treue übersetzt. Menschen, die zu Jesus halten. Damit schließt auch der Brief. Menschen, die mit unverderblicher Liebe den Herrn Jesus lieben, die ihm die Treue halten. Dieser Brief, meine Freunde, ist für Menschen geschrieben, die Jesus Christus die Treue halten, die ganz zu ihm stehen. Andere dürfen ihn auch lesen und dann zu solchen werden. Aber hier haben wir einen Brief, der schon an solche gerichtet ist, die schon so weit sind. Und die sollen jetzt weitergeführt werden in der Gemeinschaft mit Gott und im Dienst für Gott. Wir haben also hier einen Brief, der schon auf einer höheren Ebene beginnt. Er wird gerichtet an treu in Christus Jesus. Und nur in diesem kann man treu werden, in Christus Jesus. Wenn man wie eine Rebe am Weinstock mit ihm verbunden, verwachsen ist. Das heißt, das Leben direkt aus Gott bezieht. Sonst ist man auf sich selbst angewiesen. Und was dann hervorkommt, das kennen wir allzu sehr vom Alltag, aus dem wir kommen. Dann kommt das Grußwort. Das Grußwort besteht ebenfalls aus zwei Elementen. Diese zwei Elemente sind verbunden mit zwei Grüßen der damaligen Zeit. Paulus ist jemand, der als Jude außerhalb des Landes Israel aufgewachsen war. Seine Eltern waren Juden, aber sie wohnten nicht in Israel, das das Land der Juden war. Es gab viele Juden, die wohnten nicht mehr in diesem Land, sondern waren überall verstreut. Das nannte man die Diaspora, einen Begriff, den wir kennen, besonders aus der Nachkriegszeit, wo Menschen verstreut wurden. Evangelische verstreut in katholische Gebiete und umgekehrt. Da sprach man von der Diaspora und ich habe eine Zeit lang Dienste getan in einem solchen Kontext. Paulus war ein solcher, der in der Diaspora aufgewachsen war. Das heißt, zweisprachig, in zwei Kulturen. Seine Eltern waren der jüdischen, israelitischen Kultur treu geblieben und Paulus wuchs auf im pharisäischen Kulturkreis. Und er sprach also Hebräisch und grüßte Hebräisch. Und wir kennen nun inzwischen diesen Gruß, seitdem es wieder Israel gibt, Shalom. Bedeutet nicht nur Friede, das heißt das Ausbleiben von Auseinandersetzungen und Zwistigkeiten, sondern das, was dann geschehen kann, wenn kein Krieg, kein Streit ist. Deshalb kann Luther-Übersetzung wohl ergehen. Und wenn er dann jemandem den Gruß in den Mund legt, aufgrund des Hebräischen, dann sagt er nicht Friede, was Shalom heißen würde, sondern geht es dir wohl. Und das ist eine gute Übersetzung. Das wurde mir einmal sehr plastisch und deutlich vor Augen geführt, als ich 1954, dürfte es gewesen sein, wir wohnten damals in Holland, eine Reise in die Länder südlich von Holland machten. Das heißt zunächst nach Deutschland. Und 1954 war noch sehr vieles in Trümmern. Und wenn man so von Ort zu Ort fuhr, bekam man dieses wirklich eindrücklich vor Augen geführt. Man wusste nicht, wie lang das so sein würde. Es sah hoffnungslos aus. Wir wohnten ab 1955 in Nürnberg, einer Stadt, die sehr stark mitgenommen war von der Bombardierung. Es hat Jahre gedauert, bis da wieder ein Aufbau einigermaßen fertig stand, der Stadt. Wenn man dann von Deutschland in die Schweiz kam, dann fiel etwas auf. Heile Straßenränder, Rasen auf der Seite, heile Häuser, nichts versehrt, so wie es immer gewesen war, und es konnte hinzugebaut werden, neue Häuser. Kein Krieg war dort gewesen. Kein Krieg. Was war geschehen? Gedeihen. Prosperität. Fortschritt. Wo Friede ist, da ist Fortschritt. Da kann das Leben gedeihen, da kann es wachsen. Und ich denke an eine andere Szene. Wir waren noch in Frankreich, das war während des Krieges. Und wir waren eine Anzahl von christlichen Soldaten, Soldaten, die Christen waren, und wir erfuhren voneinander, aber waren etwas verstreut. Und dann kam der Vorschlag, sich mal zu treffen. Und dann haben wir uns an einem schönen sonnigen Nachmittag irgendwo getroffen auf einem Feld. Auf einem Feld, das war im Sommer, Erntezeit wäre es wohl gewesen oder bald gewesen, aber auf einem Feld, das durchfahren war von Panzer und Kriegsfahrzeugen. Zerstörung. Da war Gedeihen gewesen. Da hatte es gewachsen. Und es hätte geerntet werden können. Aber was noch zu ernten war, durfte nicht geerntet werden, weil es Kriegszustände herrschten. Das ist wieder das Gegenteil. Shalom. Gedeihen. Nach Aufhören des Krieges. Und das ist, was Jesus bewirkt. Wenn Jesus in ein Leben kommt, dann hört der Krieg auf zwischen einem Menschen und Gott. Die Auflehnung wird überwunden. Man kapituliert vor ihm. Und man wird nicht zerstört, man wird aufgerichtet, man erfährt Vergebung, man wird geheiligt. Es herrscht jetzt Frieden mit Gott. Und dann kann Gesundung geschehen, Wachstum, Gedeihen. Paulus wünscht dieses weiter seinen Lesern. Es hört nicht auf mit der Bekehrung. Shalom, Friede geht weiter, Gedeihen geht weiter, Wachstum, Vorwärtskommen. Das, was wir gern im Leben erleben möchten, ist etwas Wunderbares, wenn ein kleines Kind geboren wird, auf die Welt kommt, ein neuer Mensch, ganz neu. Den hat es noch nie gegeben, noch nie einen solchen Menschen. Man freut sich darüber. Aber wenn nach einem Jahr dieses Wesen immer noch so ist, wie es damals war, als es auf die Welt kam, dann ist man nicht mehr so froh. Es gehört zum Leben, dass die Freude auch mit dem Wachstum zusammenhängt. Und wir haben viele Christen, die zwar zum Frieden gekommen sind, aber irgendwo stecken geblieben sind. Und da ist ein solches Gebet am Platz. Dieser Brief ist an solche geschrieben worden, die schon Gläubige waren, die schon Heilige waren, die Treue waren. Aber Paulus betet für sie, denn dieses Grußwort ist ein Gebet, an Gott gerichtet, für die Lesenden. Gott möge ihnen weiter Vergebung, Frieden und geistliches Gedeihen geben. Wir dürfen uns das auch erbitten von Gott. Das zweite Element ist die Gnade. Die Reihenfolge ist bezeichnend und sie muss bewahrt bleiben und sie kann auch nicht anders sein. Ich habe mit Frieden begonnen. Ich hätte mit Gnade beginnen sollen. Das war wahrscheinlich, weil ich mit dem Juden begann. Denn der war in diesem Fall zuerst da, der Apostel Paulus. Zuerst ist die Gnade. Gnade ist ein Grußwort, das verwandt ist mit dem griechischen Gruß, mit dem Paulus auch bekannt war. Gnade ist ein vielseitiges Wort, eine Vokabel, die an Freude erinnert. Freue dich, so grüßte man im hebräischen Raum. Gnade ist das, was froh macht, das, was es möglich macht, sich zu freuen. Wir können uns nicht freuen. Mein Sohn und ich, als er einige Zeit hier in Europa verbrachte, nach manchen Jahren wieder in Kanada, Denn wir kommen ja aus Kanada, wie ich gestern sagte. Und er war einige Zeit da und da haben wir uns, weil er seine Ausbildung hinter sich hatte und schon im Dienst des Herrn stand, haben wir uns oft unterhalten und fruchtbare Gespräche gehabt für, über das eine und das andere. Und ich habe dann vielleicht auch einmal einige Beobachtungen gemacht, die aus meiner Erfahrung kamen. Und ich habe einmal gesagt, nur Christen können lachen. Nur Christen. In einem gewissen Sinne können aber auch Christen nicht lachen, aus demselben Grund, in einem gewissen Sinne, aus dem Nicht-Christen nicht lachen können. Aber das hat auch wiederum seinen Grund. Was ist hiermit gemeint? Nicht-Christen lachen oft, viele lachen über Verschiedenes, aber sie haben keinen Grund zu lachen. Sie sind auf dem Weg hin zu einer ewigen Verdammnis. Das ist furchtbar. Ich schrecke zurück, über diesen Gedanken nachzudenken. Das Los eines Menschen, der nicht mit Gott versöhnt ist und nicht mit Gott sich versöhnen lassen möchte. Was soll das mit dem Lachen? Wenn man dem ewigen Gericht entgegengeht, das ist der größte Widerspruch. Jetzt in dieser Kurzsichtigkeit an billigen Dingen dieses Lebens sich zu freuen. Ja, man kann vielleicht sagen, solange es noch so währt. Ja, aber im Vergleich zu dem, was kommt, kein Grund zum Lachen. Heute war eine Beerdigung einer Schwester im Glauben, Freundin von uns. Die Geschwister sind alte Freunde von uns. Und sie ist im gleichen Alter wie ich, fast bis auf den Tag. Und ist vor einigen Tagen gestorben. Heute war die Beerdigung. Auf einer Beerdigung, bei dieser Bestattungsfeier, lacht man nicht. Der Tod ist eine ernste Angelegenheit. Sie verstehen das. Aber Christen können lachen. Sie sind von Gott, der unsere Ewigkeit bestimmt, vergeben worden. Sie sind versöhnt worden. Und sie haben nicht dieselbe Zukunft. Andererseits, wenn diese wiederum an das Los derer denken, die immer noch dieses schreckliche Los vor sich haben, dann könnte ihnen das Lachen vergehen. Das ist klar. Aber nun haben wir nicht das Los anderer in der Hand. Wir haben also einmal Grund zum Lachen und einmal Grund zum Weinen. Und alles hat seine Zeit. Aber wenn wir absehen von dem, was das Los anderer ist und wir nur zu Gott hin gerichtet sind, dann haben wir Grund zum Lachen und zur Freude. Davon spricht auch die Bibel. Das kann die Gnade Gottes tun, die Vergebung Gottes. Gnade ist Vergebung und Hilfe. Jesus brauchte keine Vergebung, aber er hat die Gnade seines Vaters im Himmel dennoch erlebt. Nicht weil er ein Sünder war, sondern weil er freiwilligerweise schwach geworden war, ein Kind. Und als Junge wuchs er auf im Hause von Josef und Maria. Und dann heißt es in Lukas 2, dass er die Gnade Gottes erlebte. Und so erleben wir auch wir die Gnade Gottes. Paulus erlebt sie, wenn er angefochten wird, wenn er versucht wird, wenn er geschlagen wird, wenn er schwach ist, wenn er in Nöten ist. Jesus verspricht zu ihm, es genügt dir meine Gnade, das heißt meine Kraft, meine Hilfe. Aber zuerst brauchen wir Gnade als Vergebung. Und wenn diese Vergebung da ist, dann können wir auch die Hilfe Gottes erleben. Und dann haben wir Frieden mit Gott. Gnade erst und dann Frieden. Das sind die zwei Elemente dieses Grußes. Und wo kommen sie her? Nur von Gott. Niemand von uns kann seine eigene Sünde vergeben. Niemand von uns kann sich selbst zum Frieden bringen. Es kommt nur von Gott. Und wenn wir zu Gott kommen, kommt dieses, kommen Gnade und Friede zu uns. Und sie kommen immer wieder durch Jesus Christus, durch den wir mit Gott versöhnt worden sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, weil er der Vater von Jesus Christus ist, ist er unser Vater geworden. Durch den Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Soweit das Grußwort, also der Eingangsgruß. Und jetzt kommt der Hauptteil des Briefes mit Vers 3. Der Hauptteil umfasst die Verse 1 bis, oder den Teil, den Textteil 1, Vers 3 bis Kapitel 6, Vers 19. Ab Vers 20 haben wir dann einige Schlussverse dort. Das ist 21, nein, bis Vers 20, 6 Vers 20. Und dann haben wir noch einen Schlussteil. Also wir haben in diesem Brief einen Eingangsgruß und ein Schlusswort und dazwischen ist dann der Hauptteil dieses Briefes. Der Hauptteil dieses Briefes ist ein sehr wichtiger biblischer Teil. Die Hauptthematik hat eine interessante Gestalt. Wir haben hier zwei Gedankenlinien, die parallel durch den ganzen Brief gehen. Die zwei Gedanken sind Rettung oder Heil. Die zwei Wörter kann man auswechselnd gebrauchen. Heil oder Rettung und Gemeinde. Wir haben hier die Menschen, die gerettet wurden. Die sind jetzt Gemeinde Jesu, nach dem Wort Gottes. Aber es geht nicht nur um die Menschen als Gemeinde, sondern es geht gleichzeitig um die Rettung, um diese Botschaft, durch welche sie Gemeinde wurden. Es ist also nicht nur Gemeinde, dass das Thema dieses Buches ist, sondern auch das Heil. Aber es sind zwei Gedankenlinien, die parallel laufen, miteinander verbunden sind, wie ein Strick, wie ein Fäden, die Fäden miteinander verbunden sind. Also das Heil in Jesus Christus, die Rettung und die Geretteten. Wir könnten also sagen, das Thema dieses Buches wäre die Heilsmenschen oder die Heilsgemeinde, die Gemeinde des Heils oder die Gemeinde und das Heil. Zwei Parallelgedanken gehen durch den Brief. Und in diesem Brief hat es zwei Akzente. Das heißt, diese zwei Gedanken verlaufen nacheinander in zwei Etappen. Erst einmal zwei Gedanken, die durch den ganzen Brief laufen. Und dann gibt es zwei Etappen, zwei Strecken, die durchlaufen werden. Der erste Akzent ist der Akzent des Gebens. Und der zweite Akzent ist der Akzent des Gefordertwerdens. Das heißt, diese Heilsmenschen kommen ja vom Heil Gottes, von der Rettung Gottes her. Das ist ein Geschenk. Das bringt Vorrechte mit sich. Und in den ersten drei Kapiteln, das Buch hat 6 Kapitel und kann genau in die Hälfte aufgeteilt werden. Sehr einfach, ein sehr leicht zu verstehendes Buch in diesem Sinne. 3 Kapitel, in denen Gott uns beschenkt. 3 Kapitel, in denen wir Gott etwas bringen dürfen. Sehr schön geordnet. Die Gedanken sind sehr interessant. Es geht um zwei aufeinanderfolgende Gedanken. Segen und Lebensführung oder Wandel. Heute spricht man nicht mehr so viel von Wandel, als man früher getan hat. Das Wort ist nicht mehr so aktuell. Aber das heißt, wenn wir Wandel hören, dann hören wir von Veränderung, hören wir Veränderung. Das ist jetzt nicht der Sinn des Wortes, sondern das Gehen durch das Leben, Wir könnten von Lebensführung sprechen oder Lebensweise. In den ersten drei Kapiteln geht es um Segen Gottes. In den nächsten drei Kapiteln, 4 bis 6, geht es um die Lebensführung derer, die in diesem Segen stehen, die diese Segnungen bekommen haben. Es geht also um Segen und Leben, praktisches Leben der Heilsgemeinde. In Kapitel 1, wir wollen diese zwei Etappen noch weiterentwickeln, weiter bedenken. In den ersten drei Kapiteln bespricht Paulus die Tatsache, dass wir in Christus sind. Dort sehen wir uns immer wieder in diesem Bereich, Christus Jesus. Christus ist nicht nur ein Mensch, der Leib hatte, sondern der ewige Gott, der Allgegenwärtige. Und in ihm zu sein, heißt, mit ihm verwachsen zu sein, bei ihm angeschlossen zu sein. Wir sind in Christus. In der zweiten Hälfte des Buches werden wir angesehen wie Menschen in der Welt. Wir sind immer noch in Christus. Aber die Ausführungen haben jetzt mit unserem Leben in der Welt zu tun. Wir sind gleichzeitig in beiden Bereichen. Aber einmal wird diese Seite besprochen, dann wird die Seite besprochen. Einmal sind wir im Himmel und einmal auf der Erde. Einmal in Christus, einmal in der Welt. Das eine ist die Stellung, das andere ist der Wandel, die Lebenspraxis, die Lebensführung. Einmal geht es um Segen, den Segen Gottes, der uns geschenkt wurde. Und dann geht es um den Aufruf. Gott ruft uns auf. Wir werden haben einen Auftrag in dieser Welt zu verrichten. Im ersten Teil geht es um den Reichtum, den wir in Christus haben. Im zweiten Teil geht es um das, was es uns kostet, hier in dieser Welt zu leben. Wir haben zu arbeiten. Wir haben zu schwitzen. Wir haben zu leiden, wir haben zu kämpfen und so weiter. Da geht es um den Preis, der gezahlt werden muss in dieser Welt, Christus die Treue zu halten. Im ersten Teil geht es um Vorrechte, im zweiten Teil um Verantwortung, ganz einfach. Der Inhalt des Epheserbriefes lässt sich verbinden mit zwei anderen Büchern. Bevor ich anfange, den Rest des Kapitels zu besprechen, einen Überblick zu geben, will ich noch dieses erwähnen. Paulus hat uns zwei Briefe gegeben, hinterlassen, in denen er uns eine geordnete Darstellung seiner Lehre gibt. Einer Lehre, die damals neu war. Diese Lehre legt er dar in zwei Briefen. Der erste Brief ist der Römerbrief und der zweite ist der Epheserbrief. Diese zwei sind die Glaubenslehre des Apostels Paulus, seine Dogmatik. Diese zwei Briefe sind sehr allgemein gehalten. Sie haben einige wenige persönliche Elemente, aber sonst sind sie allgemeine Darlegung der Lehre des Evangeliums. Aber sie ergänzen einander, sie stehen nebeneinander. Der Römerbrief wurde zuerst geschrieben. Und der Römerbrief bespricht das Evangelium selbst, die Botschaft. Und zwar die Botschaft von der Rettung Gottes. Denn die Bibel ist vornehmlich ein Buch der Rettung. Gott will nicht, dass der Mensch zugrunde geht, sondern dass er gerettet wird. Und das Evangelium ist diese Botschaft, die eigentliche Botschaft, um die es in der Bibel geht. Im Alten Testament ist eine Vorschau da und ein Hinweis darauf, Prophetie davon. Und im Neuen Testament haben wir diese Botschaft. Diese Botschaft wird dargelegt, erörtert im Römerbrief. Und nun bekehren sich Menschen durch diese Botschaft. Von diesen ist schon im Römerbrief die Rede. Aber noch mehr, noch im stärkeren Sinne, im Epheserbrief. Dort ist immer noch von der Rettung die Rede, von der im Römerbrief die Rede ist. Aber etwas mehr kommen die Menschen dieser Rettung in den Vordergrund. Die Gemeinde. Das ist allgemein anerkannt. Das merkt man bald, wenn man den Epheserbrief liest. Es geht um diese Gruppe von Menschen, die die Rettung erlebt haben. Die Gemeinde. Also, die zwei ergänzen sich. Zuerst haben wir die Rettung und dann haben wir die Geretteten. die Botschaft und das Ergebnis der Botschaft, die Form ebenfalls, die Botschaft bewirkt, die Lebensweise und die Lebensform, die leibhaftige Lebensweise, mit der diese Geretteten leben. Also der Römerbrief und der Epheserbrief, die ergänzen einander. Und dann haben wir zwei andere Briefe oder wiederum zwei Briefe. Der Epheserbrief wird verbunden oder ist verbunden inhaltsmäßig mit dem Kolosserbrief. Der Kolosserbrief und der Epheserbrief werden etwa zur selben Zeit geschrieben. Beide sprechen, haben den Leibgedanken. Die Gemeinde ist ein Leib. Jesus Christus ist der Kopf, das Haupt, und die Christen, die Geretteten, sind der Leib. Und diese sind eins, sind zusammengewachsen. Und der Leib, und Entschuldigung, das Haupt, ist das Bestimmende, der bestimmende Teil in dieser Körperschaft. Nun ist es so, im Kolosserbrief hat Paulus etwas mehr das Haupt vor Augen, wenn er ihnen schreibt, denn es geht um falsche Lehre. Im Epheserbrief erwähnt er auch das Haupt, aber dort fällt sein Auge noch etwas stärker auf den Leib dieser Körperschaft. Aber die zwei ergänzen einander. Kein Wunder, dass Paulus den Kolosser nahelegte: Lasst euch den Brief auch noch geben, den die andere Gemeinde hat. Denn die zwei ergänzen einander. Und lasst sie euren Brief lesen. Und es ist so geblieben. Wer den Epheserbrief liest, der sollte den Kolosserbrief lesen. Und wer den Kolosserbrief liest, der sollte auch den Epheserbrief lesen. Die zwei ergänzen einander. Gut, gehen wir jetzt weiter mit dem Text, mit Vers 3. Mit Vers 3 beginnt der erste Teil des Briefes, erster Hauptteil, also Kapitel 1, Vers 3 bis Kapitel 3, Vers 21. Und dann kommt der zweite Teil des Buches, der mit Kapitel 4, Vers 1 beginnt. Wie gesagt, in diesem ersten Teil geht es um die Vorrechte der Heilsmenschen, der Heilsgemeinde, der Gemeinde in Christus, unsere Vorrechte, unsere Privilegien, unsere Reichtümer in Christus. Drei Kapitel im Wesen. Diese drei Kapitel sind wie eine Predigt, die einen Text hat. Beide Teile sind wie Predigten, die Texte haben. Der Text des zweiten Teils ist der erste Vers, Kapitel 4, Vers 1. Denn im ganzen zweiten Teil geht es um das, was in Kapitel 4, Vers 1 geschrieben steht. Und genau so ist es mit unserem ersten Teil. Es geht im ganzen ersten Teil, Kapitel 1 bis 3, um das, was in Vers 3 geschrieben steht. Das heißt, um Segnungen, um unsere Reichtümer. Es geht darum, dass wir beschenkt worden sind in Christus Jesus. Eine kurze Aufteilung dieser drei Kapitel. Grob gesagt kann man die drei Kapitel kapitelweise aufteilen. Nicht ganz, aber mehr oder weniger. In Kapitel 1 sind unsere Vorrechte in Christus Gegenstand des Betens. Das ganze erste Kapitel bis in Kapitel 2, Vers 3 eigentlich, hat mit Beten zu tun, ist entweder direktes Gebet oder Bericht vom Beten. Überhaupt ist sehr viel Gebet im Epheserbrief. Wenn Sie lernen wollen zu beten, dann studieren Sie einmal den Epheserbrief, aber besonders den Gedanken des Betens im Epheserbrief. In Kapitel 1, in Kapitel 2, besonders Vers 18 dort, und dann weiter, Kapitel 3 ist wieder Gebet. Paulus betet für die Epheser wieder, besonders im zweiten Teil von Kapitel 3. Und dann am Ende des Briefes, in Kapitel 6, haben wir wieder das Gebet als ein sehr wichtiger Faktor in unserem Kampf gegen Satan. Also vom Gebet ist sehr viel die Rede in diesem Buch. Und wir haben tatsächlich Gebetzitat, sodass wir daraus lernen können, wie man seine Gebete formulieren darf. Ganz besonders in Kapitel 1 haben wir also unsere Vorrechte als Gegenstand des Gebetes. Das heißt, über diese Vorrechte wird gebetet. Das Kapitel hat zwei Teile. Im ersten Teil wird gelobt und im zweiten Teil wird Fürbitte getan. Aber Kapitel 2. Kapitel 2 ist der zweite Abschnitt in unserem ersten Teil, Kapitel 1 bis 3. Kapitel 2 geht es immer noch um unsere Vorrechte, ganz besonders um die Versöhnung. Unsere Vorrechte sind dort Gegenstand der Besinnung. Paulus besinnt sich auf die Vorrechte, die wir in Christus haben, und lässt sie den Lesern wichtig werden, besonders im Blick auf ihre Vergangenheit. Er tut einen Blick in die Vergangenheit zweimal. Erst einmal in die persönliche Vergangenheit, dann in die gesellschaftliche Vergangenheit, und jedes Mal kommt er dann aber auch auf die Privilegien in Christus zu sprechen. Und in Kapitel 3 haben wir den dritten Abschnitt in diesem ersten Teil. Es geht immer noch um die Vorrechte. Sie sind erneut Anlass zur Fürbitte. In Kapitel 3 fühlt sich Paulus wieder veranlasst aufgrund der Vorrechte. Darum, so beginnt das Kapitel, deshalb betet er. Deshalb betet er, weil wir so viele Vorrechte haben, betet er, dass die Christen, die diesen Brief bekommen, diese zu schätzen wissen und dass diese Vorrechte ihr praktisches Leben in dieser dunklen Welt prägen. Das war ein Überblick über den ersten Teil.